Ja, das ist etwas Besonderes, etwas Neues. Das haben wir noch nie so gemacht. Eine Gemeindefreizeit haben wir nicht gemacht, eine Netzwerkfreizeit haben wir nicht gemacht und eine Predigt, die live übertragen wird, haben wir meines Wissens noch nie gemacht. Wir haben uns ganz viel den Kopf zerbrochen im Vorfeld. Geht das? Können wir das wagen? Können wir das nicht machen? Dann haben wir aber viel Zuversicht bekommen, auch natürlich zuletzt von den Technikern. Und jetzt hörten wir kurz vorm Gottesdienst, dass es Probleme in Krefeld gibt mit dem Beamer. So, okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Das ist nicht ursächlich in dieser Freizeit hier bedingt und in der Übertragung. Aber ich grüße mal ganz herzlich Krefeld jetzt. Ich habe gehört, einen Ton hätten Sie zumindest. Vielleicht ja auch wieder mehr. Auf jeden Fall habe ich gerade noch einen Gebetsspaziergang für euch gemacht vor dem Gottesdienst hier. Um euch zu segnen. Und ich grüße ganz besonders David, der die Moderation dort hat und alle lieben Geschwister in Krefeld. Schön, dass ihr da seid. Wir wünschen euch den Segen und Frieden unseres Herrn. Und wir werden eben diese Predigt jetzt auch gemeinsam erleben. Dann grüße ich Viersen, wo der Matti von der Freizeit heute Morgen schon hinfuhr, um dort vor Ort zu sein. Und wir hoffen, dass bei euch technisch alles gut funktioniert. Ganz liebe Grüße hier aus Xanten, ja, von der Gemeinde hier, von der Gemeinschaft hier. Ja, und ich möchte auch nette Church grüßen, aber die sind nicht zugeschaltet. Da gab es gar nicht die Möglichkeit von Anfang an aufgrund des Internets in Nettetal haben wir das da nicht wagen können. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Dass er auferstanden ist, ist mit die am meisten belegte historische Tatsache aller Zeiten. Es wird ja von manchen immer noch gerätselt, ob der Mensch wirklich auf dem Mond war. Und so gibt es manche Geschichten, die angezweifelt werden. Aber selbst Leute, die nicht an Jesus glauben, müssen sich den Fakten beugen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist historisch belegt. So, an sich steht das fest. Und für uns als Gläubige steht das ja sowieso nochmal fest, weil wir nicht nur historische Fakten haben, sondern weil wir auch den Heiligen Geist haben, der uns das innerlich bezeugt. So, er ist auferstanden. Ich finde, mit die spannendste Frage rund um die Auferstehung ist: Erkenne ich den Auferstandenen? Erkennen im Sinne von persönliche Beziehung, im Sinne von Wahrnehmung, ja? Erkenne ich ihn? Und dann die zweite Frage: Ja, wie erkenne ich ihn denn? Wie habe ich ihn erkannt? Was habe ich von ihm erkannt? So, Ostern bedeutet, dass verschiedene Menschen den Auferstandenen zuerst gesehen haben. Und wenn man sich da mal ein bisschen reingräbt, muss man feststellen: Oh, ist auch ein bisschen merkwürdig das Ganze. Und in dem Ganzen liegt aber auch eine ganz interessante Botschaft für uns als Gläubige bis auf den heutigen Tag. Fangen wir mal an. Jesus hat sich zu erkennen gegeben als der Auferstandene und die erste Person, der er sich zu erkennen gibt, war Maria von Magdala. Maria Magdalena, wie man auch immer sie so nennt. Jesus hatte ihr geholfen, er hatte sie befreit. Sie wurde belästigt von finsteren Mächten. Sie hat ein schwieriges Leben gelebt. Und dann folgte sie Jesus nach. Sie folgte Jesus nach. Sie gehörte auch zu den Frauen, die Jesus und die Jünger finanziell mit versorgt haben, nach Lukas 8, Vers 3. Dann, um einen großen Sprung zu machen, gehörte sie zu den Frauen, die in Sichtweite des Kreuzes standen und das Leiden Jesu hautnah miterlebt haben. Etwas, was kaum auszuhalten war. Ja, und dann eben am Ostermorgen sagt sie Petrus und Johannes, dass der Leib des Herrn weg ist. Sie war zum Grab gegangen, sie wollte trauern und der Körper von Jesus ist nicht da. Petrus und Johannes kommen daraufhin dahin, also sie schauen sich das an. Aber Maria bleibt draußen am Grab und sie weint, laut Johannes 20. Und dann ist sie die erste Person, die Jesus nach der Auferstehung sieht, aber sie erkennt ihn nicht. Johannes 20 ab Vers 14. Sie wandte sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, dass es der Gärtner ist, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Und dann werde ich ihn da wegholen. Bemerken, sie ist natürlich zutiefst berührt, wie sie alleine eine Leiche tragen könnte. Das wird jetzt hier nicht näher erklärt. Und es zeigt aber einfach ihre totale, sie ist überwältigt. Und das kann man sich vorstellen. Und auf einmal spricht Jesus zu ihr und sagt: Maria. Sie dreht sich um und sie sagt zu ihm: Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt Lehrer. Maria erkennt den Auferstandenen also zunächst nicht und dann erkennt sie ihn. Und woran erkennt sie ihn? An der Art und Weise, wie er ihren Namen ausspricht. Vielleicht hat noch nie jemand so Maria zu ihr gesagt wie Jesus. Auf jeden Fall in ihrem alten Leben hat Maria erlebt, dass so manche Männer sie eben nur angesprochen haben, wenn es um Anmache ging, um Begehren oder eben von denen, die sich davon fernhielten, mit einem Tonklang der Verachtung. Aber hier ist es Jesus, der Maria zu ihr sagt. Sie war die Erste. Wie ging es weiter? Die sogenannten Emmaus-Jünger. Emmaus war ein Ort und daher kommt der Name. Sonst haben wir nicht die Namen von ihnen. Markus 16 heißt es: Danach offenbarte er sich, also Jesus, der Auferstandene, zweien von ihnen in anderer Gestalt, als sie unterwegs waren. Und dann in Lukas 24 heißt es: Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan. Sie erkannten ihn und dann wurde er vor ihnen unsichtbar. Sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Woran haben Sie Jesus erkannt, den Auferstandenen? Also in der späteren Reflexion, wie wir gerade gelesen haben, hieß es: Brannte nicht unser Herz? Das klingt ein bisschen so wie: Mensch, da hätten wir ihn doch schon erkennen können, oder? So wie auch manche von uns Situationen erleben, wo wir uns fragen: Bist du es, Herr? Die Emmaus-Jünger erkannten den Auferstandenen beim Abendmahl. Also wiederum ganz anders als Maria. Die Frage ist natürlich: Warum gibt Jesus sich überhaupt so unterschiedlich zu erkennen? Warum erscheint Jesus in so verschiedener Form und Art? Und nicht einfach in der gewohnten Weise. Ich glaube deswegen, weil er die Jünger auf die neue Situation vorbereiten wollte, die nach der Himmelfahrt sein wird. Wo er eben nicht mehr in menschlicher Gestalt, aber doch präsent ist. Jetzt haben wir noch einen, den Thomas. Alle, die Thomas heißen und gläubig sind, haben eine besondere Berührung mit diesem Menschen. Und sie mögen das Attribut nicht so gerne, was man mit ihm verknüpft. Der sogenannte ungläubige Thomas. Johannes 20. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben. 8 Tage später waren seine Jünger wieder in demselben Raum und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, die Türen waren verschlossen, aber er tritt einfach hinein in die Mitte und sagt: Friede mit euch. Und dann wendet er sich ganz besonders Thomas zu. Er sagt: Reiche deinen Finger her. Sieh meine Hände, reiche deine Hand her, lege sie an meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas, ich denke, vergleichbar überwältigt wie Maria, sagt zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Das, was zum Bekenntnis der Christen wurde: Mein Herr und mein Gott. Jesus ist mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Aber glückselig sind, die nicht sehen und doch geglaubt haben. Wie gibt sich der Auferstandene hier zu erkennen? Nun, wieder ganz anders. Er zeigt Thomas seine Wundmale. Er fordert ihn sogar auf, sie zu berühren. Hat Thomas das getan? Nun, das ist eine sehr gute Frage, denn Maria hatte er noch geboten, ihn nicht zu berühren. Hier sagt er, berühre. Kann sein, dass Thomas, weil er total überwältigt war, auch ohne Berührung gesagt hat, mein Herr, mein Gott, kann auch sein, dass er ihn berührt hat. Thomas erkennt den Auferstandenen. Jesus kommt ihm in seiner Liebe und Freundlichkeit ganz weit entgegen. So wie er das auch heute tut, auch wenn die Situationen anders sind. Selbst Gottes Leugner, so wie ich es war bis zu meinem 18. Lebensjahr, kommt Gott entgegen auf erstaunliche Art und Weise. Er nimmt die Gelegenheiten wahr, wo Menschen auf der Suche sind. Und er hilft sogar dabei, das Herz zu öffnen, um ihn zu erkennen. Bei mir war es so, Gott, wenn es dich wirklich gibt. Und ich erlebte außerordentliche Tage nach diesem Gebet und durfte Jesus erkennen. Der ungläubige Thomas, Maria von Magdala, die Emmaus-Jünger. Nun, wie war das bei dir und wie ist das bei dir? Wo stehst du? Der Umgang mit Thomas und auch den anderen Jüngern ist halt hochinteressant. Thomas hatte ja gesagt, um es auf den Punkt zu bringen, ihr könnt mir viel erzählen. Nur Jesus selbst kann mich überzeugen. Euer Zeugnis ist mir zweifelhaft. Er ist ihm entgegengekommen, aber er hat auch gesagt, glückselig sind die, die glauben, auch wenn sie mich nicht gesehen haben. Wie war das denn überhaupt mit den Jüngern? Mit den gesamten Jüngern? Wenn man im Markus-Evangelium liest, in Kapitel 16, stellt man fest, dass die anderen Jünger eigentlich auch nicht besser waren. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Ostertexte der Evangelien. Keiner glaubt eigentlich dem Bericht dessen, der den Auferstandenen gesehen hat. Den Frauen wurde nicht geglaubt, den Emmaus-Jüngern nicht und so weiter. Eigentlich ist es eine einzige Geschichte von harten Herzen und Unglauben. In Markus 16, Vers 14 sagt Jesus dann wirklich zu ihnen, er offenbarte sich den Elfen selbst, also den elf Leuten. Wir sind nicht in einer Geschichte von C.S. Lewis hier gerade. Er offenbart sich also den Elf, als sie zu Tisch saßen, und tadelt ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatte. Okay, ich weiß nicht, ob das gerade so in unser Ostergefühl reinpasst, aber es soll doch mal deutlich gesagt werden, dass Jesus zwar gnädig darauf eingeht, auf diese Zustände, auf der anderen Seite aber sagt, so soll es nicht sein. Er schimpft darüber. Interessanterweise schimpft er nicht darüber, dass sie seinen Worten nicht geglaubt haben, sondern dass sie den Glauben, dass sie den Worten der anderen Gläubigen nicht geglaubt haben. Darüber schimpft er. Interessant. Warum gibt sich Jesus so unterschiedlich zu erkennen? Nun, weil er die Jünger auf die neue Situation vorbereiten wollte, die ab der Himmelfahrt gilt. In der Zeit nach seiner Himmelfahrt bedeutet es eben, dass Jesus anders zu finden ist als zu seiner Erdenzeit im menschlichen Körper. Damals sind die Menschenmassen, ja sogar nicht nur die Jünger, zu ihm hingeströmt, hin zu Jesus. Ein Zachäus, der klein war und deswegen auf einen Baum steigt, um Jesus zu sehen. Die Frau, die eine schlimme, jahrelange Krankheit hat von Blutfluss, sich durch die Menschenmenge drängt, um Jesus zu berühren und geheilt wird. Aber wo ist denn Jesus heute zu finden? Nun, die neue Situation ist die, dass nun der Leib Christi die Gemeinde ist. Der Leib Christi ist die Gemeinde. Es ist nicht mehr der Körper des menschgewordenen Jesus, sondern es ist die Gemeinde. Durch das Kreuz und durch die Auferstehung, also Karfreitag und Ostern, hat Jesus sich total eins gemacht mit seiner Gemeinde. Deswegen ist es so wichtig, dass wir bis auf den heutigen Tag als Gläubige das rechte Verständnis von Gemeinde haben. Jesus hat sich so identifiziert mit der Gemeinde. Der Leib Christi, was für ein Begriff. Er sprach ja mal davon, dieser Tempel wird abgerissen und in 3 Tagen wieder aufgebaut. Und alle haben sich gefragt, wie soll das gehen? Nun, Jesus hat in der Tat öfters in Rätseln gesprochen. Und das war immer so ein Ansatz, ich will dich neugierig machen, ich will dich vorbereiten auf eine Offenbarung, die ich dir noch schenken will. Der Leib Christi. Wo ist jetzt der Tempel Gottes? Was ist der Tempel Gottes? Es ist der Leib Christi immer noch, aber der Leib Christi ist jetzt die Gemeinde. Da, wo Jesus wohnt, in den Gläubigen, das ist der Leib Christi. Als er die Begegnung mit Petrus hatte nach der Auferstehung und ihm dreimal die Frage stellt, liebst du mich, gibt er ihm anschließend einen ganz wichtigen Auftrag. Er sagt nicht zu ihm, okay, jetzt hast du es begriffen, jetzt folge mir nach und habe immer eine enge Beziehung mit mir. Er hat gesagt, weide meine Lämmer. Wiederum der Bezug zur Gemeinde. Und als Paulus, ein rasender Mann, ein wütender Mann, ein intelligenter Mann, ein Theologe, der es ernst meinte, dem wahren Gott zu dienen, die Gemeinde verfolgte, stellt Jesus sich dazwischen, zeigt sich ihm und sagt, warum verfolgst du mich? Totale Identifikation von Jesus mit seiner Gemeinde. Nun, Jesus zu erkennen, den Auferstandenen, hat ganz viel mit Gemeinde zu tun. Hat ganz viel damit zu tun, dass gläubige Leute, die ihn erkannt haben und ihn irgendwo erlebt und erfahren haben, nun Zeugnis geben, es bezeugen und weitersagen. Und Jesus erwartet, dass wir uns darauf einlassen. Ja, auf unvollkommene Menschen, die von Jesus erzählen, die ihn bezeugen. Darauf setzt Jesus. Das war der Plan. Und es ist der Plan und bleibt der Plan. Jesus hat Thomas und den Jüngern eine deutliche Lektion erteilt. Er hat zu Thomas gesagt, du hättest deinen Glaubensgeschwistern glauben sollen. Du hättest ihnen vertrauen sollen. Er hat zu den anderen gesagt, als die Frauen berichtet haben, er ist auferstanden, da hättet ihr denen glauben sollen. Der Maria von Magdala und auch den anderen Frauen. Ihr hättet den Emmaus-Jüngern vertrauen sollen. Jesus redet nicht schlecht über die Gemeinde. Jesus lästert nicht über die Gemeinde. Es heißt sogar mal, er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen und auch Schwestern. Wow! Jesus, der Vollkommene, schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen und Schwester zu nennen. Frage an uns, was sind unsere Gedankengänge? Wo gibt es das vielleicht bei uns? Keine Angst, keiner muss aufzeigen, keiner muss nach vorne kommen. Aber vielleicht mal drüber nachdenken. Und ich bin hier voll im Boot. Es ist so leicht, schlecht zu denken. Es ist so leicht zu kritisieren. Es gibt so viele Angebote. Und es gibt oft bessere Angebote im Internet. Oder wo man mal eine Gemeinde besucht hat. Jesus möchte das nicht. Er wünscht sich, also konstruktive Kritik ist natürlich erlaubt im richtigen Rahmen und mit der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt, ganz in Ruhe. Aber es geht ja hier um dieses Lästern, hintenrum und so. Und sich aufregen und sich aufplustern und kritisch sein. Ich darf Jesus erleben heute, wenn jemand meinen Namen liebevoll sagt. Und wenn es ein Bruder oder eine Schwester ist, ist das großartig? Da darf ich Jesus erleben. Der steckt dahinter. Der steckt da drin. Glaubst du das, dass die Person, die neben dir sitzt, dass da Jesus drin ist? Jesus inside? Und auch wenn du da die Macken kennst und die Makel und die Schwächen und das, was noch nicht da ist, trotzdem, Jesus ist drin. Jesus ist da. Hat manchmal dein Herz angefangen zu brennen, weil du einfach in Gemeinschaft warst mit Gläubigen, die dir etwas erzählt haben von Jesus oder von einer Entdeckung einer Bibelstelle oder einfach einer wunderbaren Begegnung oder einem Trost, einem Albtraum, dem Jesus begegnete. Oder. Und es geht gar nicht hier um die spektakulären Dinge. Vielleicht hat auch mal jemand dir einen prophetischen Eindruck weitergegeben, der dich persönlich getroffen hat. Jesus in den Gläubigen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wie viele Gläubige haben schon diesen Vers zugesprochen bekommen von einer anderen gläubigen Person oder auch als Taufkarte? Ich persönlich erlebe es auch immer wieder, dass mein Herz anfängt zu brennen für Jesus, für den Himmel, für das Reich Gottes, wenn ich Gemeinschaft habe mit meinen Glaubensgeschwistern. In der Zeit der Anbetung, in der Begegnung hinterher, im Gespräch, wenn Leute für mich beten. Ich kann Jesus erkennen durch Worte. Ich kann Jesus, etwas von Jesus erkennen durch vorbildliche Leute, die ich mir suche, die ich angucke, mit denen ich vielleicht noch nie drüber gesprochen habe. Wow, dieses Ehepaar, das beeindruckt mich. Da scheint Jesus das Geheimnis zu sein. So wie die als Familie immer noch zusammenhalten, da scheint Jesus doch dahinter zu stecken. Oder wenn ich höre von Leuten, die am Arbeitsplatz ihren Mann stehen oder ihre Frau stehen und den ehrlichen und geraden Weg gehen, ohne Worte evangelisieren oder eben, wenn es drauf ankommt, auch mal Stellung beziehen. Woher kommt das? Es kommt von Jesus. Und auch das heißt es, den Leib des Herrn zu unterscheiden, nämlich Jesus im anderen zu sehen. Im Epheserbrief betet Paulus, und er sagt, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, so wächst Offenbarung Jesu unter uns. Natürlich müssen wir prophetische Worte prüfen, die uns gesagt werden, aber wie heißt es, prüfet alles und? Vielleicht will der Heilige Geist uns heute einen frischen Blick auf unsere Glaubensgeschwister geben. Niemand von uns hat das Monopol auf Jesus Erkenntnis. Keiner von uns hat schon alles erkannt von Jesus. Und manches, was wir noch nicht erkannt haben von Jesus, hat unsere Schwester im Glauben oder unser Bruder im Glauben erkannt. So können wir doch daran Anteil haben, wenn wir das auf uns wirken lassen. Menschen mit so tätiger Liebe, großer Dienstbereitschaft, die überhaupt nicht danach streben, dass ihr Name genannt wird. Ich muss zugeben, das beeindruckt mich. Das habe ich nicht so viel. Wow, sie kennen diesen dienenden Jesus und andere den barmherzigen Jesus, andere den prophetischen Jesus, den mutigen Jesus, den leidenden Jesus. Und so könnte man die ganze Zeit weitermachen. Den herausfordernden Jesus. Wir erkennen alle nur stückweise. Wir haben alle nur ein Puzzleteil. Ich weiß nicht, wo du da stehst. Vielleicht hilft es gerade mal so ein bisschen ernüchtert zu werden. Das ist immer gut. Enttäuschung heißt ja, dass eine Täuschung weggenommen wird. Ja? Enttäuschung fühlt sich nicht gut an, aber dann ist es, vom Resultat ist es gut, weil ich werde mal ein bisschen geerdet. Ja? So, du darfst so dankbar sein über alles, was du von Jesus erkennen durftest, aber du hast ein Puzzleteil und andere haben alle andere Puzzleteile. Und wenn wir die Puzzleteile zusammenlegen, dann sehen wir mehr. Dann wird das Bild größer und reicher. Wir erkennen nur stückweise. Solange wir noch hier sind, ist das eben so. Deswegen traue doch deinem Bruder und deiner Schwester im Herrn auch etwas zu. Der Auferstandene lebt in ihm. Der Auferstandene lebt in ihr. Wunderbare Verheißungen. Und das Ganze hat auch noch was Wunderbares, Kleingedrucktes. Eine Nebenwirkung, die lautet: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Agape-Liebe untereinander habt. Amen. Ich würde gern beten, das Ganze nochmal ein Stück weit in unser Leben einmassieren. Du kannst aufstehen, kannst sitzen bleiben. Das Wichtigste ist jetzt der Fokus auf Jesus. Herr Jesus, wir müssen zugeben, dass Gemeinde noch Flecken und Runzeln hat. Und wir danken dir, dass du nicht einfach alles glatt bügelst. Du bist auf dem Weg mit uns. Und du möchtest, dass wir einander vertrauen, Vertrauen schenken. Du kannst auch Vertrauen wiederherstellen. Du kannst uns freimachen von Projektionen, wo wir etwas Schlimmes erlebt haben, etwas sehr Negatives, auch durch gläubige Leute. Herr, mach uns frei, dass wir das nicht unbewusst übertragen auf andere Gläubige. Herr Jesus, schenk uns dieses Grundvertrauen. Dass wenn wir uns einlassen, auch tiefer einlassen auf die Beziehung mit unseren Glaubensgeschwistern, dass wir dann nicht in Gefahr geraten, sondern dass wir lernen dürfen, Nähe erleben dürfen. Heiliger Geist, du wirst uns schon helfen, wenn da wirklich was ganz Schlimmes ist. Dann wird ja das Alarmlicht bei uns angehen. Aber Herr, lass uns doch mal mehr noch in die Richtung kommen. Dass wir unsere Geschwister nicht in erster Linie kritisch sehen, sondern dass du in ihnen lebst. Und dass sie wunderbare Persönlichkeitsanteile haben, die du schon geformt hast. Ja, Herr, und selbst wenn Geschwister durch Krisen gehen, durch schwere Zeiten, Herr, dann dürfen wir doch auch da sehen, wie du solche Menschen trägst und wie du es schaffst, sie zurechtzubringen und dass wir mitfühlen dürfen. Herr, danke für die Erkenntnis, die wir haben und danke, dass sie gebaut wurde ganz stark durch andere gläubige Leute, die uns von dir erzählt haben, Jesus. Und so lass uns in Viersen, in Nettetal, in Krefeld und wo auch immer noch und heute hier in Xanten etwas von dir durchschimmern lassen, Jesus, von deiner Art und deinem Wesen, deiner Freundlichkeit, deiner Klarheit. Jesus, du hast geschimpft damals mit deinen Jüngern. Das wollen wir mal ernst nehmen. Aber danke, dass es nie bedeutet, dass wir ins Bodenlose fallen, sondern du bist der, der letztlich fördert und weiterbringt. Danke für deinen Segen. Danke, dass du da bist. Danke, dass das Grab dich nicht halten konnte. Danke, auferstandener Jesus. Amen.